Hallo, herzlich willkommen und zwar zurück zur 6. Ausgabe des Barfgut-Podcasts. Ich bin Ute Wadeen, wie immer, hat sich nicht geändert. Es ist der erste Podcast nach der Sommerpause, deswegen auch zurück. Im Normalfall mache ich im August, was solche Dinge angeht, immer relativ wenig. Das heißt also, der Shop läuft ganz normal weiter, das ist überhaupt gar kein Ding, aber dieses ganze Drumherum wie Blog und Seminare und Webinare und Podcasts, all das schiebe ich dann im August so ein bisschen zur Seite. Und dieses Jahr war es so, dass mittlerweile schon alles wieder gestartet ist, also der Blog wurde schon wieder etwas gefüllt, die Webinare sind schon Ende August wieder losgegangen und der Podcast, der fehlte halt jetzt noch. Und deswegen, jetzt geht's wieder los. Und zwar mit dem Thema Zusätze in der Rohfütterung. Das ist ja so ein Thema, was auch gerne mal sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt ja auf der einen Seite die Puristen, die sagen, um Himmels Willen, diese ganzen Pülverchen und das ist alles nur Geldmacherei und Maschinerie und ich möchte das alles gar nicht. Ich möchte mein Tier wirklich so natürlich wie möglich ernähren. Das muss doch ohne diese ganzen Zusätze gehen. Und die anderen, das andere Extrem wäre sozusagen, dass die Viel-Hilft-Viel-Fraktion, also diejenigen, die lieber ein bisschen zu viel als zu wenig nehmen. Die Wahrheit liegt wie immer eigentlich irgendwo dazwischen. Jetzt wirst du sagen, naja gut, du hast einen Barf-Shop, du wirst mir auf jeden Fall jetzt irgendwie anraten, irgendwelche Zusätze zu füttern. Ich muss sagen, ich sehe das differenzierter, weil es eben tatsächlich so ist, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, ne? Es gibt wirklich Bedarfssituationen, in denen Zusätze einfach notwendig sind, weil sonst vielleicht ein Defizit entstehen würde. Und dann gibt es wirklich auch Situationen, wo es gar nicht notwendig ist, wo es vielleicht ein Optimum ist, wirklich zur Optimierung der Fütterung, aber es ginge auch ohne. Ich glaube, das Wichtigste, und das muss man wirklich ganz klar dazu sagen, ist, dass der Grundstock der Fütterung, diese Grundlagen, dass die ausgewogen sind. Das heißt also, die Basis deiner Futterzusammenstellung muss stimmen. Das ist das A und O. Und dann kann man natürlich gucken, fehlt da noch was, weil ich es vielleicht nicht füttern kann oder nicht füttern darf oder weil es nicht gefressen wird, nicht vertragen wird, was auch immer. Oder reicht das so? Aber das Wichtige, und das muss man wirklich nochmal ganz explizit sagen, es nutzt nichts, wenn die Fütterung in sich nicht ausgewogen ist und man versucht, das nur über Zusätze zu regulieren. Das funktioniert nicht, sondern ich brauche wirklich ein Grundkonzept, eine in sich sinnvoll zusammengestellte Fütterung und darauf kann ich dann aufbauen. Das ist wirklich das Entscheidende. Wenn man sich jetzt diese Futterzusätze mal anguckt, dann kann man im Grunde so drei große Gruppen unterteilen, in die so im Regelfall fallen, ne? Das eine sind wirklich die Zusätze, die unbedingt benötigt werden, weil die Bedarfssituation es erfordert. Denn ansonsten würde gegebenenfalls ein Nährstoffdefizit entstehen. Das ist wichtig. Ja, also das sind die, die im Grunde zugefüttert werden, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn du keine Knochen füttern kannst. Dann brauchst du eine Kalziumquelle. Gleiches gilt, wenn du nicht ausreichend Knochen füttern kannst oder nur Knochen, die nicht besonders stark mineralisiert sind, also gar nicht so viel Kalzium enthalten. Sagen wir, du kannst wirklich nur Hühnerhälse füttern, weil dein Hund nichts anderes frisst oder deine Katze auch. Und dann kann es sein, dass wirklich zu wenig Kalzium in der Fütterung ist. Kann sein, muss aber nicht. Wenn du gar keine Knochen fütterst, dann musst du in jedem Fall Kalzium zusetzen, denn das ist in keinem anderen Futterbestandteil in ausreichender Menge enthalten. Also weder im Fleisch noch durch Milchprodukte ist das Problem zu lösen. Also da braucht es wirklich einen Kalziumzusatz. Und da ist auch mittlerweile das Angebot sehr, sehr groß. Also man kann Fleischknochenmehl nehmen, man kann Eierschalenmehl nutzen, man kann Algenkalk nehmen, Dicalciumphosphat. Die unterscheiden sich eigentlich immer nur nach Art der Kalziumquelle. Was ist das für ein Kalzium, was da enthalten ist? Ist das Kalziumcarbonat, ist das Citrat oder ist das irgendwas anderes? Oder wie hoch ist der Phosphoranteil? Denn es gibt ja durchaus Erkrankungen, die einen zusätzlichen Phosphorgehalt in der Ernährung wo der einfach kontraindiziert ist, Nierenerkrankung zum Beispiel. Und dann dürfte ich eben keinen Kalziumzusatz füttern, der zusätzlich Phosphor enthält, wie etwa Fleischknochenmehl. Ansonsten wird Fleischknochenmehl tatsächlich sehr häufig empfohlen als Kalziumlieferant, weil es dem Knochen, wie er in der Rohfütterung gefüttert wird, diesen rohen fleischigen Knochen selbstverständlich am ähnlichsten ist. Es sind wirklich fleischige Knochen, die dann einfach erhitzt werden, kurz erhitzt werden und getrocknet werden und dann eben gemahlen werden. Das heißt also, es sind alle Mineralstoffe drin, die auch im normalen Knochen sind. Und damit hat man wirklich nicht nur eben das Kalzium, was man benötigt, sondern man hat eben auch Natrium, man hat Magnesium, man hat aber auch eben diesen Phosphoranteil. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Und der andere Zusatz, der in der Regel auch genutzt wird von so ziemlich allen Barfern, aber auch zum Teil von den Preyern, das ist etwas, was Omega-3-Fettsäuren liefert. Also im Grunde ein Fischöl, Grillöl oder auch zum Teil pflanzliche Öle. Die pflanzlichen Öle sind bei Katzen eingeschränkt empfehlenswert. Da sollte man in jedem Fall zur Omega-3-Versorgung auf ein Fischöl oder eben ein Grillöl zurückgreifen. Bei Hunden kann man auch pflanzliche Öle nehmen. Wenn man ausschließlich Wild füttert, dann kann man gegebenenfalls auf diese Omega-3-Fettsäuren verzichten, weil das Fleisch alleine ausreichend ist. Wenn man aber hauptsächlich Masttiere füttert, dann sollte man diese zusätzlichen Omega-3-Fettsäuren in jedem Fall auch in der Fütterung haben. Also zusammengefasst nochmal, Omega-3-Fettsäuren sehr wahrscheinlich notwendig und dann eben Kalzium, wenn die Kalziumversorgung über die Fütterung nicht ausreichend ist, also keine Knochen gefüttert werden oder nicht ausreichend Knochen gefüttert werden. Ganz einfach eigentlich. So. Wir haben noch einen Sektor, der da so ein bisschen reinspielt, das sind Katzen. Und bei Katzen ist es so, dass man gar nicht so sehr das Problem hat, dass sie das unbedingt müssen, sondern dass sie bestimmte Dinge manchmal einfach nicht fressen und dass dadurch Zusätze erforderlich sind. Ja. Sprich, wenn die Katze keine Leber frisst, das gilt natürlich auch für Hunde, ne? Wenn das einfach nicht gefressen wird, dann muss ich selbstverständlich dafür sorgen, dass diese Defizite, also diese Vitamin A-Versorgungslücke, sage ich jetzt mal, die durch die Leber entsteht oder durch den Mangel an Leber entsteht, dann muss ich die ausgleichen. Ja. Gleiches gilt manchmal für Vitamin E oder für andere Geschichten. Das kommt dann wirklich darauf an, was zum Beispiel nicht gefressen wird oder auch manchmal, was nicht vertragen wird. Wenn ich einen Allergiker habe, wo eben bestimmte Dinge gar nicht gefüttert werden können. Oder aber ich bekomme bestimmte Innereien zum Beispiel nicht von der Tierart, die vertragen wird. Auch dann muss ich gegebenenfalls dafür sorgen, dass ich mit Zusätzen diese Versorgungslücken schließe. Und bei Katzen zusätzlich empfehlenswert ist Taurin. Einfach weil es über den Taurinbedarf auch unterschiedliche Ansichten gibt und man es nicht immer alleine über die Versorgung mit Herz zum Beispiel abdecken kann. Das heißt also, man würde synthetisches Taurin nehmen oder aber Grünlippmuschelpulver. So, die nächste Gruppe von Zusätzen, das sind diejenigen, die wirklich erforderlich sind, weil eine bestimmte Erkrankung vorliegt. Vielleicht sind sie auch nicht unbedingt erforderlich, aber sie können empfehlenswert sein. Das sind zum Beispiel Heilkräuter oder Kräutermischungen zur Unterstützung eines bestimmten Symptombilds. Also zum Beispiel, wenn Haut- oder Fellprobleme vorliegen. Man kann selbstverständlich auch Niere- und Harnwegsapparat sehr gut mit Kräutern unterstützen. Bei Hunden zumindest. Bei Katzen sind Heilkräuter immer eine Sache, die sehr, sehr differenziert betrachtet werden sollte. Es sind die wenigsten Kräuter tatsächlich für Katzen und schon gar nicht für eine langfristige Anwendung geeignet. Also da bitte Vorsicht. Ein Bereich, wo man wirklich sehr gut und sehr effektiv mit Zusätzen als ernährungsphysiologische Unterstützung arbeiten kann, das sind Beschwerden des Bewegungsapparates. Arthrose zum Beispiel. Da hat man mit natürlichen Zusätzen wie Grünlippmuschel oder Hagebutte oder Kollagen eben ein ganz gutes Pendant zu der klassischen Schmerzmedikation, die meistens irgendwann auch so ein bisschen auf den Magen geht. Und man kann eben diese Zusätze als Ergänzung verwenden oder vielleicht, wenn es noch nicht so akut ist, dass man jetzt wirklich auf die Schmerzmittel zurückgreifen muss oder zumindest nur Phasen hat, dass man das sozusagen als Ergänzung, als Substitut füttert. Man muss jetzt ganz klar sagen, es kann Fälle geben, wo wirklich dann auch nichts anderes mehr hilft als ein Schmerzmittel. Also es soll jetzt keine Aufforderung sein, alle Schmerzmittel wegzulassen und stattdessen eins der genannten Zusätze zu verwenden. Ja? Bei den Zusätzen muss man ganz klar sagen, es kommt immer auch auf das Krankheitsbild an oder auf das Tier. Und ein Futterzusatz ersetzt nie den Tierarzt, ne? Also das jetzt oder die Unterstützung durch einen Tierheilpraktiker oder wie auch immer. Also das nochmal ganz explizit gesagt. Aber es können eben, Grünlippmuschel wird zum Beispiel mittlerweile auch relativ oft von Tierärzten empfohlen, weil die Wirksamkeit einfach auch durch Studien belegt ist. Es enthält eben Glucosaminglykane, die den Knorpel elastisch halten, ne? Auch bei Hagebutte enthält viel Vitamin C, Galactolipide, auch das kann bei Entzündungen im Körper hilfreich sein. Informiert euch, sucht euch das aus, was für euch passend ist und dann könnt ihr im Grunde auswählen. Das Schöne ist bei diesen Zusätzen, man kann sie oft miteinander kombinieren. Also man kann zum Beispiel Kollagen mit Hagebutte, man kann auch Grünlippmuschel mit anderen Zusätzen kombinieren. Auch mit Kräutermischungen wie Gelenkfüt oder solche Geschichten. Also das kann man prima machen. Die Zusätze sind auch zum Teil nicht die Kräutermischung, aber die Zusätze wie Grünlippmuschel, das kann man durchaus auch langfristig füttern. Da muss man zwischendurch keine Pause machen, also muss man nicht kurweise füttern, sondern kann man auch längerfristig geben. Und das ist eigentlich das Schöne an diesen Zusätzen. So, und der dritte große Bereich, in dem man so Zusätze einteilen kann, das ist eigentlich Optimierung der Fütterung. Das heißt also, die Fütterung ist per se in Ordnung, die ist gut strukturiert, du hast das alles ganz sinnvoll zusammengestellt und ganz akribisch. Und du hast aber jetzt vielleicht einen Hund, der im Winter einfach ein bisschen erkältungsanfällig ist oder wo manchmal so ein bisschen unspezifischer Durchfall auftritt oder was auch immer. Und da kann man dann selbstverständlich auch mit Zusätzen arbeiten, also zum Beispiel zur Stärkung des Immunsystems beziehungsweise zur Unterstützung des Immunsystems kann man eben bestimmte Zusätze ergänzen. Man kann auch einfach für die Magen-Darm-Tätigkeit auch da Kräutermischungen oder Slippery Elm Bark oder ähnliches verabreichen. Also das sind alles Dinge, die man wirklich unterstützend anwenden kann. Nicht muss, aber kann. Auch manchmal einzelne Kräuter, ne? Und das ist egal, ob man die jetzt frisch nimmt, auch das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Jetzt ist der Sommer leider mehr oder minder vorbei, das heißt also, die frischen Kräuter werden jetzt auch weniger. Aber selbstverständlich kann man dem Hund auch mit Kräutern was Gutes tun, ne? Bei Katzen, wie gesagt, Kräuter schwierig, aber bei Hunden, wenn man Küchenkräuter ergänzt, also in Maßen, nicht ständig, dann ist das auch einfach ein Vitalstofflieferant, ne? Das ist oft viel Vitamin C, viel Chlorophyll, viel Vitamin K. Also das ist durchaus empfehlenswert. Und genauso im Winter kann man dann auf Kräutermischungen, auf fertige Kräutermischungen zurückgreifen, die eben auch noch oft einen Anteil zumindest an ätherischen Ölen enthalten. Genauso Bitterstoffe, die Magensaftsekretion so ein bisschen anregen. Also all das kann selbstverständlich zur Optimierung der Fütterung dienen. Was man bei Zusätzen oder der Verwendung von diesen ganzen Futterergänzungen wirklich im Hinterkopf haben sollte, sie müssen a. sinnvoll dosiert werden und sie müssen sinnvoll kombiniert werden, wenn man eben mehrere nutzt. Also einfach nicht dieses Viel-Hilft-Viel-Prinzip. Auch da muss man wirklich gucken, was ist der Bedarf und was ist vielleicht die sinnvolle Höchstdosis des Ganzen. Ja, also nicht alles ist in Unmengen wirklich empfehlenswert. Und ein bisschen mehr, so ein Schüppchen mehr, was man da vielleicht noch reinhaut, also das muss nicht sinnvoll sein. Und man muss Zusätze vielleicht nicht jeden Tag füttern, ne? Also wenn man zum Beispiel einfach eine Kräutermischung zur Optimierung der Ration möchte, dann reicht das, wenn man die zweimal die Woche füttert. Ich muss sagen, bei den Zusätzen sehe ich es immer so, wenn der Bedarf da ist, dann kann man es sich mit Zusätzen relativ einfach machen. Es ist aber natürlich kein Muss, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann lässt man es einfach. Auf der anderen Seite sind natürlich viele Zusätze heute rein natürlich, also ohne synthetische Zusätze. Das ist noch ein bisschen anders als vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. Es ist heute auch so, dass es wirklich eine Vielzahl von Präparaten gibt, die für Katzen speziell konzipiert sind, also wirklich auch Komplettpräparate, die man für Katzen und die Katzenrohfütterung nutzen kann, wo man auch gar nicht mehr so viel rechnen muss, sondern man packt eben eine bestimmte Menge eines Präparats auf eine bestimmte Fleischmenge und der Bedarf ist gedeckt. Also das sind alles Geschichten, die zum Teil das Leben auch ein bisschen einfacher machen, gerade wenn man so sich anfängt mit Rohfütterung zu beschäftigen, da finde ich es legitim, wenn man sich das zunutze macht. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht mit diesen Grundlagen der Rohfütterung nicht beschäftigen muss. Also das entbindet einem natürlich nicht. Aber grundsätzlich, wenn es dem Tier gut tut, dann habe ich auch kein Problem damit, es zu nutzen. in einer sinnvollen Weise, sagen wir mal so. Gut, das war eigentlich das Wesentliche zu den Zusätzen. Zumindest so, man kann da natürlich noch sehr viel mehr zu sagen, weil es einfach so viele auf dem Markt gibt, auch zur Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit. Das kommt immer auf das einzelne Präparat an. Das muss man sich im Detail auch manchmal genauer angucken, ne? Auch manche Hersteller, die ja noch Zusatzmittel reinpacken, da muss man immer entscheiden, möchte man das nicht. Also das ist sehr individuell. Übrigens total super, heute spielt Bielefeld gegen Hannover und ich glaube, die ganzen Fußballfans, die jetzt außen am Haus die ganze Zeit singend vorbeigegangen sind, hat man in der Aufnahme jetzt, glaube ich, nicht gehört. Ich hatte schon echt Bedenken, weil die Züge aus Hannover kamen gerade an, als ich angefangen hatte. Ich hatte jetzt aber keine Lust, alles zu unterbrechen und nochmal von vorne anzufangen, weil jetzt Hannover anreist. Aber ich glaube, man hört es nicht. Und wenn, es ist Hannover, ja, Hannover gegen Bielefeld. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, die haben auch noch nicht angefangen, aber okay. Also, das war's für heute. Die ganzen Podcast-Folgen gibt es natürlich auch im Blog. Da gibt es auch Hinweise zu den Webinaren und auch zu allem anderen. Ansonsten könnt ihr mir gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt selbstverständlich kommentieren. Ich freue mich über Feedback. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben. Wird häufig gemacht. Also, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.